Es ist 9 Uhr morgens und wir stehen auf einem kleinen gepflasterten Platz. Neben einem Brunnen, auf dem Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, thront. Umringt sind wir von bunt bemalten Häusern, von Cafés und von Marktständen, die mit frischem Gemüse, mit Wein, Obst oder Käse beladen sind.
Heute ist Markttag. Markttag auf dem Burgplatz in der Altstadt von Biel.
Das Seeland ist ja bekannt, das ist, wo sehr viel Gemüse angepflanzt wird und wo dann in der ganzen Schweiz verkauft wird. Und also, wenn du hier am Markt bist, hast du natürlich das Ganze. Du hast das ganze Gemüse, du hast die ganze Käseauswahl.
Und genau da sind wir. In der kleinen Schweizer Stadt am nördlichsten Ende des Bieler Sees. Im Kanton Bern. Mit dem Zug eine halbe Stunde von der Bundesstadt entfernt.
Ich käme ganz früh, da hatten wir noch viele Auswahl, aber nach 12 ist alles verkauft.
An diesem Morgen treffen wir hier René Köhlicker, unseren Tourguide. René ist Historiker und vor allem auch Essensexperte.
Das ist natürlich das ganze Gemüse aus der Region, weil die Region ist ja der Garten der Schweiz, wenn man so will. Du hast also Käse, Brot, Blumen, du kannst alles kaufen, was du brauchst.
Ja.
Ist wirklich ganz, ganz toll. Und die Auswahl ist super.
Und mit René starten wir den Tag in und um Biel. Wir wollen herausfinden, was die Altstadt und die Region um den See zu bieten hat. Kulinarisch und darüber hinaus. In der zweiten Folge von Überm Berg. Mein Name ist Jonas.
Und ich bin Anna. Wir sind also in dieser Folge in Biel. Und um einen ersten Eindruck von der Region zu bekommen, ist René der perfekte Guide. Denn er ist
Kunsthistoriker und ich arbeite viel mit Architektur. Das heißt, ich mache Bauuntersuchungen, arbeite auch in der Kommunikation und mache eben da in Biel oder auch in der Region da sehr viele Führungen und arbeite auch da ganz, ganz viel im Tourismus, aber natürlich immer Kulturbereich.
Heute machen wir aber keine gewöhnliche Tour durch die Stadt. René nimmt uns mit auf die Nuri-Tour.
Die Nuri-Tour ist ein Spaziergang quer durch die Bieler Altstadt, die sich ums Essen und ums Trinken dreht. Sie startet, wie bei uns, auf dem Marktplatz und führt durch die mittelalterlichen Gassen der Stadt. Die Nuri-Tour findet jeweils Samstag vormittags statt. Und hier kann man sich an den Stops auf einige leckere Überraschungen freuen. Anders als wir ist man dann individuell unterwegs. Wir haben eben das Glück, heute René an unserer Seite zu haben.
Der Markt war früher auf einem anderen Platz, weil da war es eher der politischen Platz, wenn man will. Das war das Rathaus und da das Zeughaus.
Also das heißt, im malerischen Ambiente wird es mal süß, mal salzig, aber vor allem immer regional.
Und wir starten unsere Tour mit dem Wichtigsten.
Dann gehen wir zum Mosimann für einen Kaffee, oder?
Toll.
Gerne.
Und da können wir draußen sitzen.
Zum Kaffee gibt es kleine Hefebrötchen aus Renés Lieblingsbäckerei.
Also meine Empfehlung ist, vous avez les petits pains aux dates.
Petites pains aux dates, ils sont là.
Datenbrötchen. Daten sind ganz gut.
Und spätestens beim Bestellen von Schoko- und Dattelbrötchen fällt uns auf.
Je nachdem, mit wem René spricht, wechselt er wie selbstverständlich zwischen Deutsch und Französisch.
Croissant au chocolat?
Non, le petit pain.
Le petit pain au chocolat.
Und dann nehmen wir noch was anderes.
Hier ein Plausch auf Französisch, da eine Erklärung für uns auf Deutsch. Auf eine Frage auf Französisch eine Antwort auf Deutsch zu bekommen, das sei in Biel ganz normal, sagt er.
Also diesen Bilinguismus, den triffst du immer. Also normalerweise, also ich bin ja Muttersprache Französisch. Mhm. Und wenn ich in der Stadt bin,
je parle français. Et je parle français avec mon vis-à-vis, même s'il est alémanique. Also muss mich verstehen und ich verstehe ihn auf Deutsch. Ja. Das heißt, ich spreche Französisch, gibt mir Deutsch Antwort, ich verstehe ihn und muss mich verstehen. Also das ist der Bilingismus. Ja. So funktioniert's.
Knapp 60% der BilerInnen sind deutschsprachig. Und ungefähr 40% sprechen als Muttersprache Französisch. Amtssprache ist beides. Und das führt dazu, dass beide Sprachen in Biel gleichgestellt sind. Und das hört man auch auf den Straßen, sagt René.
Während wir uns so verköstigen lassen, laufen wir mit René durch die bunten Gassen der intakten Altstadt. Die meisten Gebäude stammen aus dem 17. Jahrhundert, sagt René. Und sie sind sehr gut erhalten. Manche von ihnen sind sogar noch älter. Zum Beispiel die gotische Stadtkirche aus dem 15. Jahrhundert.
Ja, die Differenz jetzt mit Bern ist natürlich das Material. Also hier hat man Kalkstein und der ist eher weiß. Und ja. Man hat die sogenannte Pierre d'Autrive, das ist diesen gelben Stein. Und der kommt aus der Region Neuchâtel, also Neuenburg, nicht weit von hier.
Kalkweiß sind sie aber nicht.
Und das bringt natürlich ein bisschen Farbe.
Ja, total. Ja, ist wirklich schön. Und auch die Fensterläden und so, ja. Ist wirklich echt.
Und was natürlich ganz toll ist, man sieht, also diese Altstadt, man lebt in der Altstadt. Also ist nicht so eine Altstadt, wo es nur Büro gibt oder Geschäfte, aber man lebt. Also Erdgeschoss hat es natürlich Geschäfte, das ist normal, aber überall hat es noch Wohnungen. Und wenn man da abends rumläuft, hat es überall also Kinder, die spielen, Leute, die da draußen am Grillen sind, am Essen. Mhm. Und das ist eine Atmosphäre, das findet man ja immer seltener in der Altstädte.
Ja,
weil Altstädten werden überrestauriert, überrenoviert. Mhm. Und dann hat es nur noch so Kanzleien, so Immobiliengeschäfte.
Ja.
Und man lebt nicht mehr in der Altstadt,
es
sind nur noch Büros. Und das ist in Biel nicht so.
Mhm. Ja.
Und das finde ich natürlich spannend.
Ein Beispiel in der Bieler Altstadt zeigt sogar das genaue Gegenteil. Eine ehemalige Fabrik, die zum Wohnhaus umgebaut wurde.
Ist das ein ganz normales Wohnhaus?
Das ist die ehemalige Fabrik.
Ah.
Da wurden die Uhren produziert. Also die, darf man sagen den Namen oder darf man keine Werbung
darf
machen?
Darf man sagen.
Also Rolex wurde da produziert bis vor ein paar Jahren. Und dann ist natürlich die Firma, das war dann zu klein und die haben dann eine neue Fabrik gebaut, ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und das sind jetzt Wohnungen.
Ah,
da kann man jetzt wohnen. Das war wirklich der Haupt. Weil Rolex wird in Biel produziert.
Zwar ist diese Rolex-Fabrik heute ein Wohnhaus, Rolex ist aber immer noch in Biel zu Hause. Und neben Rolex auch Swatch oder Omega und weitere kleinere Uhrenhersteller. Man spricht deswegen auch von der Uhrenstadt Biel. Das Uhrmacherhandwerk hat hier nämlich lange Tradition. Und bis heute sind die großen Hersteller vertreten. Wir wollen heute aber weniger auf die Zeit schauen. Vielmehr wollen wir auf das hören, was unser Bauchgefühl sagt.
Und deswegen gehen wir schnell zweimal um die Ecke. Das bedeutet in Biel von einem von Fachwerkhäusern umsäumten Platz auf den nächsten zu stolpern. Die Altstadt von Biel ist klein, verwinkelt und irgendwie verträumt. Für uns geht's jetzt in die Langgasse. Dort befindet sich der Laden von Sebastian und Patricia.
Longel. Okay.
Wir sind zu Besuch in der Chocolaterie Longel, einem der Stops auf der Nuri-Tour.
Gehen wir mal rein. Ah, ist doch ein bisschen größer, als ich dachte.
Und nach dem Öffnen der Tür führt eine Treppe in ein altes Kellergewölbe. Und schon beim Eintreten ist man mittendrin.
Hallo, hallo.
Wie ihr seht, haben wir eigentlich Produktion und Verkauf alles in einem Raum?
Das erzählt uns Patricia, während sie hinter einem gläsernen Verkaufstresen steht. Der Blick fällt sofort auf die Spezialität, um die es hier geht. 10 verschiedene Sorten Pralinen, aufgetürmt unter kleinen Glashauben. Im Hintergrund, direkt hinter dem Verkaufstresen, ist ihr Mann Sébastien schon mit der Produktion der nächsten Ladung Pralinen beschäftigt.
Ab und an kommen KundInnen vorbei. Und während Patricia sie bedient, berät und kassiert, raspelt Sébastien Tonkabohne in Vollmilch, bringt Schokolade in einem Topf zum Schmelzen oder gießt die fertige Masse in die Pralinenform.
Und wie die handgemachten Bieler Pralinen schmecken, das dürfen wir testen. Zuerst das Aushängeschild des Ladens, die sogenannten Pflastersteine, inspiriert von den Pflastersteinen der Bieler Altstadt.
Starten wir mit dem.
Toll, vielen Dank. Was ist denn im Pflasterstein, wie ist der gemacht?
Ich lasse ihn dir jetzt, nimm ihn mal in den Mund, dann werde ich mehr erzählen. Und zwar ist es so, dass dunkle Schokolade, 55% Kakaoanteil. Wir geben da ein bisschen Kokosfett dazu, dann ist es eine homogene Masse, die wir schneiden und im Kakaopulver drehen. Sprich, es hat keinen harten Körper wie die Pralinen, sondern es ist eigentlich alles weich. Und das Kokosfett gibt ihm auch so die Textur dann, dass es wirklich auf der Zunge verläuft. Das ist unser Bestseller und das seit 14 Jahren. Ja, genau.
Neben diesem Klassiker haben die beiden noch viel mehr. Immer wechselnde Sorten im Angebot.
Darum, wenn ihr bereit seid für Runde 2, also da haben wir die drei klassischen Trüff, das schwarze, weiße Milchschokolade, dann hat es der Diamant Tonka, Tonka ist eine Bohne, ein Gewürz. Dann haben wir den Diamant Nougat, das ist eine Milchschokolade und das wäre mit Passionsfrucht, Espresso. Dann das Noisette, das wäre dann mit Mandelmus und zum Schluss haben wir noch einen Whisky-Trüff mit einem Whisky aus der Region.
Die Zutaten für ihre Kreation beziehen die beiden immer aus der Region. Natürlich bis auf die Schokolade selbst. Aber Zutaten wie Whisky oder Minze stammen aus Biel und seinem Umland.
Und auch die Fertigung der Pralinen ist sehr regional. Denn die beiden produzieren all ihre Pralinen ausschließlich hier im Laden selbst. Und sie verkaufen sie auch nur dort.
Unsere Produkte oder die Produkte, die ihr seht hinter euch, die werden alle hier hergestellt. Von uns zwei, sprich mein Mann und ich. Es ist alles Handarbeit, es wird auch alles von Hand eingepackt. Wir haben keinen Online-Shop, wir machen auch keinen Postversand. Unser Verkauf ist exklusiv hier.
Ah, okay.
Genau. Und das dürfen wir jetzt seit 14 Jahren machen.
Sébastien hat eine Ausbildung als Konditor bzw. Konfisseur gemacht und sich dann auf Schokolade spezialisiert und im Pralinenmachen weitergebildet.
Aber das war immer diese, was mich am besten gefallen hat. So, ja. Ich finde, von etwas hart, wieder flüssig, wieder hart. Man kann so viele Sachen, so kreativ sein und trotzdem braucht er sehr Präzision beim Arbeiten. Ja.
Ja. Und Patricia kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Sie hat lange im Verkauf gearbeitet und in der Buchhaltung von großen Konzernen, erzählt sie.
Und wie das Leben dann halt so spielt, es gibt Achterbahnfahrten und man entscheidet sich, man geht einen anderen Weg und dann haben wir uns entschieden, wir schlagen den anderen Weg dann mal ein und versuchen das.
Und wir wollen das, zumindest heute, auch versuchen. Sébastien führt uns hinter die Theke und entlang der wichtigsten Schritte im Pralinenprozess.
Auf dem Wagen hinter Sébastien lagern schon die fertigen Pralinen, die am nächsten Tag in die Auslage wandern.
Und zuerst, wenn man die Praline gefüllt hat, muss man eine Nacht warten, bis es kristallisiert ist. Okay. Und dann kann man es wieder schließen mit Schokolade.
Okay.
Und unter ihm die sogenannten Seeländerlis.
Also die Seeländerlis, das ist mit Schnaps aus dem Seeland. Man kann sich eigentlich vorstellen wie eine Kirschstange. Bei uns hat es einfach eine runde Form und ist dann wirklich flüssig. Und wir haben dann 6 verschiedene Aromen und die sind dann auch alle farbig dann im selben Papier eingepackt. Genau, das wären die.
Seeländerlis, passend zum Schweizer Seeland.
Das sind die Seeländerlis.
Ah ja, okay.
Heute Morgen früh gemacht. Da wird ein Zuckersirup gemacht, gemischt mit.
Das ist das Gebiet rund um den Bieler See. Der liegt nämlich ganz in der Nähe von zwei weiteren Seen,
gefüllt.
Dem Notensee und dem Neuenburger See.
Im Herbst werden sie auch gerne gekauft, ja. wenn das Wetter grau ist, ein bisschen Farbe reinbringen, genau.
Und auch wenn Schokolade und Pralinen in der ganzen Schweiz lange Tradition haben, ist ein Aspekt ihrer Arbeit ganz typisch Biel, findet Patricia.
Biel ist typisch für Kreativität und man kann sich ausleben und es ist Multikulti und es hat Platz für vieles. Mhm. Für das steht Biel und ich glaube, das ist auch das, was wir an Biel lieben, dass die Bevölkerung offen ist für das.
Mhm. Ja, und in der Altstadt sind die Miete auch nicht so hoch wie im Zentrum.
Ja, genau.
So für kleine Geschäfte eigentlich ideal. Ja,
ja ich glaube, das macht auch einen Charme in der Altstadt aus. Es hat wirklich nur kleine Geschäfte, es hat keine großen Ketten, es ist wirklich... Das ist das persönliche Einkaufen. Ja.
Wir lassen Patricia und Sebastian die Pralinenvorräte für den nächsten Tag auffüllen und ziehen weiter.
Schokolade-Uhr gemacht.
Ah, ihr habt eine Schokoladen-Uhr gemacht?
Ja.
Ah ja? Das passt ja.
Ja, für die Touristen ist das immer...
Ja, klar.
Für 10 Franken ist die dann doch ein bisschen günstiger.
Als die Rolex. Das stimmt.
Zusammen mit René.
Wer ist denn der stattliche Herr auf dem
Ja, Grund? Ganz genau, das ist der sogenannte Le Banneret, der Mann, der die Armee zusammenbringen konnte. Also, und das ist auch ganz lustig, weil als der darauf gebracht wurde, weil das ist eine Statue, oder?
Ja.
Und dann ist er runtergefallen. Oh. Man weiß, dass man hat das in den alten Schriften gefunden und das rechte Bein... dann kaputt.
Er führt uns noch ein paar Schritte durch die Altstadt. Vorbei an Restaurants, Cafés, Museen und Kunsthäusern.
Und hier ist das, da ist das ganz, ganz tolles Café. Café du Commerce ist wirklich ganz, ganz alt und ganz, ganz toll. Hm.
Wir laufen bis an den Rand der Altstadt. Und hier wartet ein weiteres kulinarisches Highlight auf uns. Neben süß soll es ja wie angekündigt auch salzig werden. Und herzhaft wird es dank
Halbhartkäse, Weichkäse, Hartkäse wie Gruyère.
Und diese Käsevariation, die stellt die Käserei Spielhofer her.
So, da sind wir. Hallo. Moin. Hallo.
Hallo, wie geht's?
Hi.
Unter anderem er hier.
Ich bin der Sammy. Ich arbeite für eine Käserei, für einen Familienbetrieb im Berner Jura. Ein Familienbetrieb, der vor 40 Jahren aufgebaut wurde. Ich leite dort den Verkauf. Zum einen mit unseren Eigenverkaufsläden, aber auch mit dem Verkauf, den wir machen, mit dem Export eigentlich in die ganze Welt.
Samuel Williger, oder auch Sami genannt, ist Teil der Geschäftsführung der Käserei Spielhofer. Die produzieren ihren Käse in einem kleinen Städtchen im Berner Jura. Verkauft wird hier, in ihrem Laden in Biel.
Von den Pflastersteinen der Altstadt blickt man durch große Schaufenster auf eine gewaltige Käseauswahl. Darüber prangt das alte schwarz-goldene Ladenschild, wie aus einer anderen Zeit. Fromagerie Spielhofer.
Die Käserei beliefert fast die ganze Welt. Vor allem mit einem Käse, dem Tête de Moine.
Oder auf Deutsch übersetzt, dem Mönchskopf. Bevor der Käse diesen Namen bekommen hat, hieß er einfach Bellelay-Käse. Benannt nach dem Ort Bellelay, in dem er kreiert wurde.
Bereits im 12. Jahrhundert wurde das Kloster Bellelay gegründet. Und die Mönche, die hier wohnten, produzierten Käse. Eben auch den Bellelay-Käse. Das erste Mal erwähnt wurde der 1628. Ganz schön lang zugegen also.
Doch im späten 18. Jahrhundert setzt sich ein anderer Name durch. Und wieso der Käse heute nur noch Tête de Moine genannt wird, darum ranken sich verschiedene Mythen. Sami kennt sie.
Ja, also es gibt mehrere Geschichten. Die eigentlich am meisten erzählt wird, ist, weil der Käse, der wurde ja bereits seit über 800 Jahren wieder produziert von Mönchen. Und das war dann die Geschichte, die ich am besten mag eigentlich, ist der Mönch hat in der Nacht, war der hungrig, dann ist er in den Keller runtergegangen und hat so einen kleinen Käse, dachte sich, wie mache ich das am besten, damit niemand bemerkt, dass ich da gekostet habe. Und dann hat er eigentlich dem Käse den Deckel abgeschnitten und hat eigentlich mit dem Messer den Käse gedreht und eine Rosette geschabt und dann hat er den Käse wieder zugedeckt. Und dann hat man bemerkt, dass eigentlich der Käse so aussieht wie ein Mönch mit Glatze. Und das ist eigentlich, sind diese zwei Geschichten. Es gibt noch eine dritte, dass das dann bemerkt wurde und dem Mönch noch den Kopf abgeschnitten wurde. Aber ich erzähle... Ja, die erste ist eher kinderfreundlich, genau.
Mir ist die kinderfreundliche Geschichte auch lieber. Aber es gibt sogar noch eine weitere, etwas bürokratischere Geschichte. Und zwar, dass Tête de Moine so viel bedeutet wie pro Mönchskopf. Und das legt nahe, dass der Käse quasi wie eine Zähleinheit verwendet wurde. Da das Kloster Belle-Lay seinen Jahreszins mit dem im Kloster hergestellten Käse bezahlte, leuchtet auch diese Erklärung ein.
Käse als Zahlungsmittel also. Vielleicht ein Grund, warum der Käse auch vergleichsweise eher klein ausfällt.
Ist schon früher so klein hergestellt worden, weil das wurde als Zahlungsmittel verwendet bei den Mönchen. Und wenn man vergleicht, wenn wir einen Gruyère-Laib haben mit 35 Kilo und du etwas zahlen willst, dann musst du den immer anschneiden. Und aus diesem Grund wurde der eigentlich so klein hergestellt.
Die Geschichte des hungrigen Mönchs, der sich nachts heimlich am Käse bedient, erklärt aber noch eine andere Besonderheit des Tête de Moine. Nämlich die Art, wie er gegessen wird. Denn bis heute wird der Käse ausschließlich geschabt, nicht abgeschnitten.
Wenn man den Käse, das sagt man ja zu Rosettenschaben, wenn man den schabt, wird die Textur vom Käse verändert und er kommt eigentlich vom Teig in Kontakt mit viel mehr Luft. Und das macht dich eigentlich den Käse auch viel intensiver. Wenn du jetzt einen Tête de Moine schneiden würdest in Stücke, der hätte überhaupt nicht den gleichen Geschmack eigentlich.
Und vor ungefähr 40 Jahren wurde dieser Vorgang für Käsefans noch erleichtert. Mit der Erfindung der sogenannten Girolle. Also dem Gerät, auf das man den Käse draufsteckt, dann kurbelt und damit die sogenannten Rosetten schabt.
Für die Girolle wurde sein Erfinder damals übrigens mit dem Innovationspreis des Kantons Jura ausgezeichnet. War halt ein echter Meilenstein des Käsegenusses. Und eine ziemliche Erleichterung. Nicht nur für hungrige Mönche.
Der Tête de Moine ist halt sehr ein einzigartiger Käse. Und der wird eigentlich auf der ganzen Welt geliebt, weil es keinen Käse gibt, der ähnlich ist.
Und die Girolle beansprucht der Tête de Moine tatsächlich ausschließlich für sich.
Und wir konnten das auch schützen. Also man darf keinen anderen Käse auf das Schabgerät dann Käseblumen rausformen.
Sammy sagt, die Erfindung der Girolle habe dem Tête de Moine dann endgültig seinen Status als Weltkäse verschafft. Und sein Boom dauert bis heute an.
Denn heute werden um die 3 Tonnen Tête de Moine Käse in insgesamt 52 Länder verkauft. Die meisten davon übrigens nach Deutschland.
Und all diese runden Mönchsköpfe werden nur von sehr wenigen Schweizer Käsereien hergestellt.
Das ist sehr ein kleines Produkt. Also es sind nur 7 Käsereien, die den Käse überhaupt herstellen auf der ganzen Welt. Und wir haben uns darauf spezialisiert, den Käse dann auch weiter auszureifen, zu verpacken und wirklich auch in die ganze Welt zu versenden.
Die Käserei Spielhofer setzt aber nicht all ihre Karten auf den jahrhundertealten Verkaufsschlager. In ihrem Laden verkaufen sie, wie gesagt, viele Käsesorten. Und seit kurzem haben sie sogar einen Käse im Angebot, der typisch Biel ist.
Wir haben immer einen Käse gesucht, der typisch für die Region ist. Und Biel ist nicht nur typisch, sagen wir mal, für Käse. Die Region ist eigentlich bekannt für die Schweizer Uhrmacherkunst.
Und dieser Käse heißt Horloger, französisch für Uhrmacher. Warum, hat Sammy erklärt. Auf dem Käseleib sind ein Uhrwerk und ein Ziffernblatt eingraviert.
In einem Käsefachgeschäft, wenn ich den Käse kaufe mit dem Zifferblatt, da bestelle ich nicht 100 oder 200 Gramm vom Käse. Da kann ich wirklich Minuten fragen und dann wird der Käse in 1, 2 oder 3 Minuten abgeschnitten. Okay. Das ist ein Bergkäse aus Rohmilch, aus Vollmilch, den wir mindestens 6 Monate ausreifen. Da hat sie ein vollmundiges Aroma.
Der Käse soll daran erinnern. Für einen Käse braucht es Zeit. Und die soll man sich nehmen, findet Sami. Einen Richtwert für Käsezeit am Tag gibt die Käserei aber noch nicht heraus.
Da ist sicher eine Versuchung. So eine, zwei Minuten Käse ist sicher eine Versuchung wert.
In ihrem Laden in Biel verkauft die Käserei Spielhofer aber auch noch andere Produkte, die den Käse begleiten sollen. In der Mitte des Ladens wird frischer Schinken aufgeschnitten. Und neben Konfitüre, Milchprodukten oder Wurst gibt's hinter der Theke auch lokale Weine.
Und ansonsten habt ihr hier ja noch mehr im Angebot als Käse, das kauft ihr hier noch so?
Ja, genau, also wir haben sehr viele, also Spezialitäten, wir haben Lieferanten, also wir haben Wein von der Region, wir arbeiten mit Winzer hier von der Bielsee-Region.
Ja.
Das gibt, haben wir wirklich ein sehr schönes Gebiet, wo auch sehr gute Weine hergestellt werden.
Und den müssen wir natürlich auch probieren.
Was nie fehlen darf zu einem Käsebätschen ist ein gutes Glas regionalem Weißwein.
Allerdings nicht in der Käserei bei Sami, sondern direkt bei einem Winzer selbst.
Und wo das am besten geht, das hat uns unser Tourguide René zum Abschluss unserer Altstadt-Tour auch noch verraten.
Also wenn noch Zeit ist und so, würde ich auch vielleicht mit dem Zug entlang des Bielersee gehen und so in ein kleines Dörfchen da rausgehen, in diese ganze Winzerregion und so.
Abgemacht. So machen wir es. Wir verabschieden uns auch von René.
Ich gehe jetzt arbeiten. Das war auch Arbeit, aber das war anders. Gute Heimfahrt wieder.
Dankeschön. Dankeschön.
Grüßt den Norden.
Und setzen seinen Tipp in die Tat um. Naja, nicht ganz. Statt des Zugs nehmen wir heute das Schiff. Wir sind ja schließlich am See. Wir laufen also aus der Altstadt und zum Bieler Hafen. Auf die nächste Fähre. Und schippern einmal quer über den Bieler See.
Der Bieler See hat übrigens eine eigene Insel. Die grün bewachsene St. Petersinsel. Die ist knapp 5 Kilometer lang und 750 Meter breit. Überschaubar also. Hinter Bäumen versteckt, vom Schiff aus zu erahnen, ist ein altes Gebäude. Denn früher gab es auf der Insel ein Kloster. Das steht immer noch, wird heute aber nicht mehr als solches genutzt, sondern ist mittlerweile ein Hotel.
Die St. Petersinsel ist heute aber nicht unser Ziel. Wir gehen bei einem anderen Stopp des Schiffs von Bord. In La Neuveville.
Dankeschön.
Einem kleinen, romantischen, mittelalterlichen Städtchen, direkt am Bieler See.
La Neuveville ist ebenso winzig wie malerisch. Wir durchqueren die beiden Tore der alten Stadtmauer auf beiden Seiten des Ortes, so als tauche man für einen kurzen Spaziergang ins Mittelalter ab.
Und machen uns auf zum nächsten Ziel. Denn von hier aus gelangen wir ein Stückchen den Berghang hinauf zum Rebgut der Stadt Bern. Und zu ihm.
Hallo.
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 Anna.
Thomas, freut mich.
Jonas.
Hallo Anna.
Hi.
Hallo Jonas.
Freut mich. Hi.
Kommt rein, bitte.
Vielen Dank.
Also mein Name ist Thomas Berner. Ich bin Geschäftsführer vom Rebgut der Stadt Bern hier in La Neuveville.
Thomas Berner leitet das Rebgut seit knapp 4 Jahren. Vor seiner Karriere im Weinbau hat er etwas ganz anderes gemacht.
20 Jahre Eisenbahninfrastruktur, Großprojekte geleitet, wie Ausbaubahnhof Bern. Aber ich bin in Erlach aufgewachsen und habe eigentlich mein ganzes Studium lang immer in den Ferien bei einem Winzer gearbeitet. Ich kenne eigentlich alles von der Praxis.
Er hat dann aber seinen ehemaligen Ferienjob zum Hauptjob gemacht. Heute genießt er die Arbeit mit Wein, in der Natur und am See, statt im Büro.
Das Weingut selbst hat eine sehr lange Geschichte. Das Rebgut der Stadt Bern gibt es in seiner jetzigen Form schon seit fast 500 Jahren. Früher gehörten die Weinberge verschiedenen Klöstern. Dann kam die Reformation und kirchliche Besitztümer wurden verstaatlicht. So auch die Reben rund um den Bieler See und die dazugehörigen Güter. So wie das, auf dem wir jetzt stehen.
Das ist der Weinkeller.
Wow.
riesig. Wow, der ist ja riesig.
Platz für etwa 180.000 Liter Wein.
Egal ob drinnen oder draußen, vom Weingut hat man immer einen Blick auf den See. Thomas führt uns durch die Hallen, in denen der Bieler Wein heute produziert wird.
Also wir gehen jetzt quasi einmal den Weg des Weins ab.
Genau.
Da kommt
genau,
er an.
Genau.
Dann kommt er hier durch diese silbernen Rohre. Entweder der Weißwein direkt in diese beiden Maschinen, das sind Pressen. Mhm. Dort werden sie direkt abgepresst. Der Rotwein, der kommt nach hinten in diese großen silbernen Tanke. Das sind Maischentänke. Also dort wird der Rotwein.
Wir gehen also den Weg des Weins, bis wir an den Weinreben ankommen.
Ja, und vielleicht draußen. Ich wollte gerade sagen, können wir vielleicht einmal in die zu den Reben gehen.
Insgesamt gehören zum Rebgut ungefähr 20 Hektar Reben.
Das ist das größte Weingut im Kanton.
Ah, okay.
Ja, und die Reben, jetzt ist eigentlich so unsere arbeitsintensivste Zeit.
Okay.
Wir beginnen im Winter, November, Anfang Dezember, die Reben zu schneiden. Da bleibt eigentlich nur dieser Trieb, das ist die Fruchtrute, sagen wir dem. Und nur an den Trieben aus dieser Rute wachsen dann die Trauben, das seht ihr hier. Ah, ja. Meistens zwei pro Trieb, das sieht man jetzt hier schön, das sind schon die Blütenstände, die sich entwickeln.
Ja.
Das wird dann so.
Jede zweite Reihe zwischen den Reben ist
die Blühen, nehme ich einmal an.
Die wachsen neben Weintrauben, also auch jede Menge Blumen und Pflanzen. Das hat auch damit zu tun, dass das Rebgut seit 2022 ausschließlich in Bioqualität anbaut.
Die Winzer setzen zum Beispiel keine Herbizide bei ihrer Arbeit ein. Für ungewollte Insekten, die Weintrauben etwas zu sehr mögen, haben sie einen biokonformen Trick. Die Verwirrungstaktik.
Gerade neben der Wertenstation seht ihr da noch so einen leicht grün-graulichen, so eine, wie eine Spraydose, die hängt am Pfosten. Ja. Das sind Pheromonfallen. Das ist so ein, wie eine Art Hormon, die versprüht wird. Mhm. Der Traubenwickler, der wird dadurch verwirrt, deshalb heißt es auch Verwirrungstechnik. Mhm. Und dann finden die Männchen die Weibchen nicht mehr, können sich oder pflanzen sich nicht fort. Mhm. Und wir müssen dadurch aber nicht spritzen.
Okay.
Das ist wie eine natürliche Bekämpfung
und
braucht keine Chemie. So.
Das ist wie eine Vogelscheuche.
Genau.
Die eigentliche Herausforderung für die Weinbauern ist aber eine andere. Wenig überraschend, der Klimawandel. Die klimatischen Veränderungen schlagen sich zum Beispiel deutlich in den Erntezeiten des Weins nieder. Thomas erinnert sich.
Als ich Kind war, haben wir frühestens Anfangs Oktober geerntet. Meistens war es so um den 10. Oktober so, hattest immer kalte Finger, alles war kalt draußen. So. Und ja, jetzt könnte man eigentlich sagen, ja, dann erntet einfach früher, dann ist das Problem gelöst.
So einfach ist das aber natürlich nicht, erklärt Thomas. Damit sich die Aromastoffe der Weintrauben entfalten können, brauchen sie kühle Nächte. Und das über einen längeren Zeitraum. Wenn man also früher erntet, würde dieser Reifeprozess zu früh beendet werden. Und der Wein wäre weniger aromatisch.
Thomas und sein Team überlegen also, die Sorten anzupassen. Das sei aber ein bisschen so, wie in die Glaskugel zu schauen.
Aber wir müssen jetzt in die Glaskugel schauen und sagen, was ist in 20 Jahren hier für ein Klima, welche Sorte gedeiht gut, welche kommt beim Kunden gut an. Ja, im Extremfall sagst du in 20 Jahren, wir reißen diese Sorte aus, weil es nicht mehr funktioniert. Ja. Oder was auch.
Ja.
Könnte passieren, aber ja, meistens findet man schon noch Wege, damit das dann irgendwie geht ein paar Jahre.
Grundsätzlich sei die Lage am See für die Weintrauben aber ideal, erklärt Thomas. Der See sorgt für ein mildes Klima, was vor allem im Winter von Vorteil ist, weil es dann nicht so schnell friert. Und die Böden sind in der Region sehr kalkhaltig, sogenannter Moräneboden.
Und darauf wachsen die Trauben für den Chasselas, einem Klassiker aus der Region, oder dem Pinot Noir und anderen spritzigen Weinen super. Und wie die schmecken, das wollen wir ja, wie angekündigt, probieren.
Ja? Wollt ihr etwas probieren? Oder was ist der Plan?
Sehr gerne.
Thomas schenkt ein.
Also wir beginnen beim Chasselas. Mhm. Gutedel, ist unsere traditionelle Weißweinsorte hier am Bielersee. Bekömmlicher Weißwein, wie häufig zum Aperol getrunken wird.
Insgesamt produziert das Rebgut der Stadt Bern 12 verschiedene Weine.
Ich würde jetzt einen Chardonnay nehmen. Das ist schon ein etwas fruchtiger Weißwein. Das ist jetzt ein Sauvignon Blanc. Eine ganz andere Fruchtnote jetzt.
Und das Rebgut macht seit kurzem auch Naturwein. Also Wein, dem keine Hefe oder andere Hilfsmittel zugesetzt wird. Die Winzer des Rebguts machen einen sogenannten orangenen Naturwein. Also einen Weißwein, der wie ein Rotwein hergestellt wird.
Das heißt, die Schalen, die man beim weißen Wein normalerweise vom Saft trennt, bevor man ihn vergärt, sind während der Gärung noch mit im Tank. Und die geben dem Wein seine leuchtende Farbe.
Sein Name hat er nur von der Farbe. Okay. Unschwer verkennbar.
Nach Weiß und Orange kommen wir zum Ende. Den Abschluss der Weinprobe macht ein ganz besonderer Rotwein.
Wechseln wir noch in die Rotweine?
Ja, ein Rotwein müssen wir schon machen.
Also die Stadt Bern ist ja seit 1848 Bundeshauptstadt. Damals wurde die neue Bundesverfassung geschrieben. Das war letztes Jahr 175 Jahre her. Es gibt so eine Geschichte, von der man sagt, dass die Stadtberner am Abend vor dem entscheidenden Wahl der Hauptstadt aus ihren Brunnen Wein laufen ließen, um die Parlamentarier gnädig zu stimmen. Und offenbar hat das funktioniert. Deshalb machen wir jetzt jedes Jahr Anfang März, lassen wir diese Tradition aufleben. Nicht gerade an allen Brunnen, aber an einem Brunnen, am Mosesbrunnen vor dem Münster, auf dem Münsterplatz in Bern, fließt Wein aus dem Brunnen von unserem Rebgut und alle dürfen kommen und diesen degustieren vor Ort. Und so haben wir jetzt letztes Jahr mit dem Jubiläum auch einen speziellen Wein für das Bundeshaus geschaffen. Diesen Wein haben wir 1848 getauft. Und verkaufen den eigentlich seit da.
Das heißt, das Weingut produziert einen Rotwein ausschließlich für die Schweizer Bundesregierung. Für BesucherInnen jetzt keine allzu gute Nachricht. Ich weiß.
Aber vielleicht haben sie auch Glück. Und Thomas Berner schenkt ihnen auch ein Glas aus. Zum Beispiel, wenn das Rebgut einmal im Jahr im Zuge der Winzerfeste seine Pforten für BesucherInnen öffnet. Diese Feste haben lange Tradition in der Region und werden unter anderem im September in verschiedenen Weindörfern rund um den See veranstaltet. Neben Wein gibt es regionales Essen, Marktstände oder Umzüge.
Und rein landschaftlich hat natürlich der Wein hier die Landschaft geprägt. Also der Bielersee ist, glaube ich, meines Wissens die erste Region, die überhaupt mal landschaftlich geschützt wurde in der Schweiz. Also von dem her, die Bedeutung wurde schon früh erkannt. Ja.
Das nehmt ihr einfach bloß den Laden.
Vielen Dank. Für Sotte.
Sotte. Oh ja.
Und während es in Folge 1 ein selbstgebrautes Bier war, klingt diese Folge mit dem Rotwein der Bundeshausabgeordneten aus. Auch nicht schlecht. Von den echten Pflastersteinen Biels zu denen aus feinster Schokolade bis hin zu Käse in Mönchsform und Weinreben mit Seeblick.
Das war unsere Reise an den Bieler See. In der nächsten und letzten Folge dieser Staffel geht es bergauf, und zwar nach Gstaad ins Berner Oberland. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet ihn.
Für mehr Informationen zu Biel, dem Kanton Bern und den Erlebnissen unserer Reise durch die Schweiz, schaut in die Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert vom Studio ZX und Made in Bern. An dieser Folge mitgewirkt haben Annalena Limpert und Jonas Ross.